Ja, dieser Strom des Heils hat eine lange Geschichte. Wir haben ja eben von dem Strom gesungen. Und die Geschichte gehen ja wieder jetzt zurück in die Anfänge des gesellschaftlichen Lebens. Es wird immer noch das Land aufgeteilt in unserer Bibelbetrachtung. Und wir werden heute Kapitel 16 und 17 zusammen betrachten und einige Gedanken daraus nehmen, auch die in Verbindung zu unserem geistlichen Leben stehen. Es gibt in Kapitel 15 noch eine Stelle, das ist nochmal die Karte mit den Namen der einzelnen Stämme. Es gibt noch eine Stelle, die sollte man erwähnen, die kann auffallen, wenn wir die lesen und uns da merken, dass da irgendwo von den Zahlen etwas nicht ganz stimmt. In den Versen 21 und bis 32 sind 29 Städte erwähnt mit ihren Dörfern, wie es hier heißt. Und wenn wir das aber nachzählen, diese Auflistung, dann sind da 38 Namen, nicht 29. Und es steht aber, und es sind 29. Und das fragt man sich, warum ist das so? Die Erklärung ist wahrscheinlich die naheliegendste, dass das Erbe von dem Stamm Simeon in Teil in das Gebiet von Juda reinkam und dass diese Städte dann zu Simeon gehörten, die hier aufgelistet werden geografisch in dem Gebiet, aber sie werden nicht zu Juda gezählt, sondern zu Simeon, der die dann später bekam. Kapitel 19, die Verse 1 bis 9, da wird das noch einmal aufgegriffen, dass das Gebiet von Simeon in Juda reinging. So lesen wir in Kapitel 19, danach fiel das zweite Los auf den Stamm der Kinder Simeon nach ihren Geschlechtern. Und die Erbteil war unter dem Erbe der Kinder Juda. Und das erklärt sich dann wahrscheinlich mit dieser, da der Unterschied von diesen 9 Städten und Dörfern. Also der Abschnitt schließt mit der Begründung, dass 29 Städte und Dörfer zu Juda gehörten. Und wenn wir die Aufzählung nehmen, sind da aber, wie gesagt, 38. Und diese 9 gehören dann zu Simeon. Wir sind bei der Landaufteilung und, glaube ich, das geistliche Prinzip, was wir da auch hier schon merken, in dem Werk Gottes werden Gaben nicht nach Verdienst verteilt, sondern nach Gottes freiem Handeln. Das entscheidet er. Juda, das Land, war ja das Bedeutendste, weil gerade so die Hauptstadt sich da entwickelte später, Jerusalem, Tempel würde da sein. Das hatte schon die größte Bedeutung von der Lage her. Wer bekommt das? Gott entscheidet frei, wem er welches Land gibt. Und uns erinnert das, glaube ich, im Neuen Testament auch an das Wort in 1. Korinther 12, Vers 11. Und er teilt jedem besonders aus, wie er will. Das ist hier vom Heiligen Geist gesprochen, wenn es um die Gaben geht, die er dem Einzelnen in dem Leibe Christi gibt. Dann teilt er das so aus, wie er will. Geschwister, das ist gut, dass wir das immer wieder auch so verstehen und darin auch ein Gottes freies Walten auch in unserem Herzen anerkennen damit. Also es gibt Gaben und die teilt Gott aus, wie er will. Und dann teilt er noch etwas gleich aus, das ist dann schon, wenn es um die Würde des Menschen geht, dann macht Gott keinen Unterschied. Und heute haben wir noch den Text gelesen von den Schwachen. Und hier ist es nicht so, dass Gott hier einen Menschen viel achtet und sehr würdigt und dem anderen nicht. Da ist bei ihm, sind die Menschen alle in ihrer Würde gleich. Aber in ihren Gaben, da macht er einen Unterschied und verwaltet das frei. Und das ist gut, wenn wir das einfach so auch in unserem Leben annehmen und nicht dagegen hadern. Hier wurde das Los verwendet, aber es war immer Gottes Entscheidung, welcher Stamm welche Erbschaft bekommt. Es war auch das Zeichen dafür, dass Gott hier seine Absichten hatte und auch seine freie Waltung schon seinem Volk deutlich machen wollte. Und sie haben sich auch in der Zeit so dem gebeugt. Wir lesen noch in diesen drei Kapiteln, Kapitel 15, 16 und 17, ein Gedanke, den würde ich jetzt auch noch mal ganz gerne aufgreifen. Und das ist in Kapitel 15, wer die Bibel mit hat, wir schlagen jetzt auf, Vers 63, das ist der Abschluss. Wir können das hier gemeinsam lesen, die dritte Bibelstelle wird Kapitel 17, Vers 13 sein. Die Söhne Juda aber konnten die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten, nicht vertreiben. So blieben die Jebusiter mit den Söhnen Judas in Jerusalem wohnen bis zu diesem Tag. Und dann in Kapitel 16. Und sie vertrieben die Kananiter nicht. Das ist schon der Stamm Ephraim, von dem ist hier die Rede, die in Cesar wohnten, so blieben die Kananiter mitten unter Ephraim bis auf diesen Tag und wurden fronpflichtig. Das heißt, fron heißt immer Dienst. Das heißt dienen. Sie nahmen von denen sozusagen, sie mussten ihnen Geld geben dafür, dass sie unter ihnen wohnten. Steuern zahlen. Kapitel 17, Vers 13 ist noch einmal wieder die Geschichte auch von dem Stamm Josefs, nur dem anderen, dem Manasse. Und da lesen wir, da aber die Kinder Israel mächtig wurden, machten sie die Kananiter zinsbar und vertrieben sie nicht. Und die Kinder Manasse konnten diese Städte nicht einnehmen, sondern die Kananiter blieben wohnen in dem Lande. Da aber die Kinder Israel mächtig wurden, machten sie die Kananiter zinsbar und vertrieben sie nicht. So, wir haben hier drei unterschiedliche, vom Ergebnis das Gleiche. Die Fremden bleiben da wohnen und werden nicht vertrieben. Aber von dem Hergang, glaube ich, sind das unterschiedliche Situationen. Von Jerusalem, im Stamm Juda, was wir hier lesen, fällt uns wahrscheinlich auf das Wort, sie konnten es nicht. Hier steht, und sie taten es einfach nicht. Sie vertrieben die nicht. Und da steht in Kapitel 17, Vers 13, erstmal konnten sie das nicht. Und als sie mächtig wurden, es zu tun, dann haben sie es lieber vorgezogen, die da wohnen zu lassen und ihnen Steuern abzuziehen. Und somit sind hier, glaube ich, drei unterschiedliche Ausgangsverhältnisse und doch das Ergebnis ist ja gleich, die Fremden bleiben. Aber was wir hier für uns im geistlichen Leben vielleicht als Prinzip geben, nehmen sollten. Es ist erstmal alles gegeben. Ja, Geschwister, das, was das Land war ihnen von Gott gegeben. Und was sie davon aber genutzt haben, das ist dann immer wieder noch schon der andere Teil des Lebens. Ich glaube auch, so wie Petrus das sagt, uns sind vom Herrn gegeben, ist alles gegeben zum gottseligen Leben. Wie viel Nutzen wir davon nehmen, von dem Gegebenen, das bleibt immer so noch der Bereich unserer Erfahrung. So sehen wir das hier auch bei der Landaufteilung, bei dem, was da danach geschieht, was sie damit machen mit dem Gegebenen. Da ist für uns Menschen wahrscheinlich ein großer Spielraum. Aber der Grundgedanke, Geschwister, der soll uns hier, glaube ich, würde ich das immer wieder betonen, hier sollten wir das mit Luther halten. Der hat mal eine sehr große, interessante, wenn jemand das mal lesen möchte, Schrift verfasst. Und eins von seinen wahrscheinlich bewegendsten Schriften, die er verfasst hat, und das heißt von dem unfreien Willen. Es ist eine sehr lange Abhandlung, es ist ein großes Werk sozusagen, aber eigentlich ein Brief an einen holländischen Christen, an einem Priester, der ihn da mit einem Brief ermahnt hatte, er sollte seine Ansichten korrigieren. Und so in dem Sinne, wenn man das kurz zusammenfasst, ist die Lehre von Erasmus, wenn jemand jetzt mal in Holland sein wird oder gewesen ist und in Rotterdam über eine große Brücke fährt, eine neue Brücke, der heißt ja Erasmusbrücke. Es war ein bedeutender Christ auch in der Zeit, vor 500 Jahren, aber sie waren sich hier nicht einig. Der war so mehr der Meinung, grabe nicht so tief, denke nicht so viel über Dinge nach, die uns nichts angehen. Wenn ein Mensch sich ein bisschen bemüht und Gott noch den Rest hilft, dann kommt er schon im Himmel. Das ist jetzt sehr einfach ausgesprochen. Und das hat Luther gesagt, das geht gar nicht. Im Himmel kommen wir nur durch die Gnade Gottes. Das muss einfach für jeden deutlich sein. Das geht gar nicht um ein bisschen Bemühen und den Rest muss noch geholfen werden. Bemühen können wir uns in vielen Bereichen des Lebens, aber das ist ein Geschenk der Gnade. Was wir dann in unserem praktischen Leben noch daraus machen, so wie die Kinder Israel, die Geschwister, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, einige Menschen haben genauso das volle Maß an Gnade, dass sie dankbar sein können. Sie bleiben aber mürrisch, vielleicht ihr Leben lang. Dringen nicht durch zum Vertrauen, zur Dankbarkeit. Aber die Gnade wird sie in das ewige Leben bringen. Hier haben die Kinder Israel auch bekommen. Denn in dieser Welt lebend. Und das ist der zweite Gedanke von diesem Können und Wollen. Denn diese Welt lebend müssen wir eins feststellen. Hier ist der Wille Gottes noch nicht vollendet, Geschwister. Dass Jesus seine Gemeinde und seine Jünger so beten gelehrt hat, dein Wille geschehe, das sagt ja das schon. Das muss uns doch deutlich werden, damit ist auf dieser Welt, also wir werden hier nicht absolute Gerechtigkeit finden. Wir werden hier noch nicht das erleben, dass sich hier alles erfüllt, was wir wünschen oder auch überhaupt möglich ist. hier haben die Söhne Judas die Jebusiter nicht vertreiben können. Schwester, gibt es etwas im Leben, was wir nicht können? Und das ist wichtig, dass man diese Erkenntnis in sein Alltagsleben mit hineinnimmt. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Können wir das ändern? Das können wir nicht. Und wenn wir solche Worte lesen, wie bei Apostel Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, dann muss man die sehr in diesem Zusammenhang, wovon er da überhaupt spricht, auch stehen lassen und das nicht auf alles überziehen. Ein Mensch kann nicht alles. Wir können nicht das Gesetz der Sünde abändern, Geschwister. Das können wir nicht. Das ist da und das wird bleiben. Und deswegen, wenn wir dann auf einmal hören, dass jemand meint, er hat das, die innenwohnende Sünde aus sich ausgerottet und er ist von dem Gesetz der Sünde frei, dann widerspricht das der Lehre der Heiligen Schrift. Und deswegen ist diese Grenze von dem, was Sie jetzt natürlich ein falscher Trugschluss wäre, wenn wir sagen würden, wir können gar nichts, wir können vieles, Geschwister. Aber Gott hat da eben Grenzen gesetzt. Wir können uns wirklich nicht in den Himmel einarbeiten. Wir können uns den nicht verdienen. Das ewige Leben können wir nicht verdienen. Das ist nicht möglich. Und so gibt es in allen Dingen Grenzen. Aber wir können unsere Glieder, unser Leben, unsere Zeit der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Das sagt die Bibel, das können. Aber wenn Paulus da schreibt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, dann spricht er in dem Zusammenhang von der Fähigkeit, die er gelernt hat, zu hungern und genug zu haben, Mangel zu leiden oder auch Überfluss zu haben, dass er gelernt hat, in Freiheit zu leben und in der Verfolgung zu leben, dass er das kann. Auch das, das will er damit sagen. Und da soll man dieses Wort auch lassen und nicht da überziehen und sagen, wenn wir alles können, dann können wir jetzt Toten auferwecken. Wir können das nicht. Wenn Gott das tut, dann tut er das. Aber wir können das nicht. Das sind unsere Grenzen, die uns gesetzt sind. Und hier hat Juda das nicht vermocht. Sie konnten es nicht. Hier weiter ist es neutral, ist nichts gesagt. Ob sie, warum nicht, aber es scheint so, sie haben es einfach nicht getan. Und das ist natürlich dann auch und war schon ein Ungehorsam. Das sollten sie machen. Aber wenn wir das nicht können, Geschwister, dann wir wollen, wie jemand mal sagte, Dinge, die, es gibt ja so ein bekanntes Gebet, Dinge, die ich nicht ändern kann, Gott, die will ich annehmen. Dinge, die ich ändern kann, da bitte ich dich, dass du mir den Mut schenkst, die zu tun. Sie konnten es, haben sich aber entschieden, die lieber zu nutzen, um Steuern zu haben oder Geld einzunehmen und die nicht zu vertreiben. Und das Dritte, was in diesem Gebet heißt, gebe mir bitte die Weisheit, eins von dem anderen zu unterscheiden. Dass ich Dinge, die ich tun kann, nicht erkläre, ich kann die nicht. Und dass ich Dinge, aber die ich nicht tun kann, dass mich an den Steinen nicht rumreiße, denn die kann ich nicht bewegen. Wir wollen unsere Glieder zu Waffen oder zum Dienst der Gerechtigkeit geben. Und das können wir. Das sagt die Bibel, ist möglich. Jedes Gebot, das Gott gegeben hat, ist auch immer gleichzeitig ja, für uns wie eine Ermutigung, dass Gott uns zutraut und sagt, hier hast du ein Feld zum Wirken, hier kannst du was machen, du kannst lieben. Eine weitere Besonderheit in diesem Abschnitt ist ja, als das Erbteil von Ephraim ist ja der zweite Sohn von Josef. Er hatte den Bruder, den Älteren, den Manasse. Die bekamen jeder, wurde behandelt als einzelner Stamm. Und weil Levi kein Erbe bekam, gab es deswegen 12 Erbteile. Ephraim bekommt sein Teil und Manasse hatte ja schon an der anderen Seite vom Jordan einen Teil bekommen und bekommt noch am Westufer vom Jordan auch einen Teil. Und jetzt ereignete sich da Folgendes. Und das Los fiel für den Stamm Manasse, denn er ist der Erstgeborene Josefs, nämlich für Machir, den Erstgeborenen Manasses, den Vater Gileads. Diesem wurde Gilead und Bashan zuteil, weil er ein Kriegsmann war. Das, Geschwister, ist, was Mose Manasse gegeben hat an die andere Seite, an der östlichen Seite vom Jordan. Wahrscheinlich konnte er dem nicht widerstehen und dass sie da dieses ganze Land, Gilead und Bashan, ist ein sehr großes Teil, Erdteil, verdankte er wahrscheinlich der Fähigkeit, der also kämpferischen Fähigkeiten dieses Kriegsmanns. Aber für die übrigen Söhne Manasses, nach ihren Geschlechtern, fiel das Los auch, nämlich den Söhnen Abisars, den Söhnen Helix, den Söhnen Asriel, den Söhnen Sichems, den Söhnen Hepers und den Söhnen Semidas. Das sind die männlichen Nachkommen Manasses, des Sohnes Josefs, nach ihren Geschlechtern. Aber Zelophehad, der Sohn Hepers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machis, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und dies sind die Namen seiner Töchter, Machla, Noa, Hogla, Milka und Tirza. So, und jetzt haben Sie da eine Situation, dass in dem Nachkommen Manasse auf einmal eine Familie, eine Sippschaft, haben keine Männer. Und Erbschaften wurden aber nur an Männern verteilt, an den Söhnen. Und jetzt, wenn eine Tochter heiratete, dann hatte ja sie auch einen Mann und der war ja auch von irgendwem ein Sohn, der hatte ja irgendwo einen Erbteil. Und somit wurde das dann geregelt. Deswegen war das so gemacht, nicht weil da irgendwer weniger wert war, sondern die bekamen ja ein Erbteil, wenn sie heirateten, durch das Erbe des Mannes. Und jetzt kommt hier eine Situation, das sind nur Töchter, und dann sprechen sie das an. Und wir lesen, dass Mose ja schon als er noch lebte und sie an der anderen Seite des Jordans, sie sind schon in der Vorbereitung, dass sie das Land ja bald einnehmen werden. Und dann werden ja auch diese Fragen schon alle geregelt, wegen den Erbschaften. Und da lesen wir Folgendes von dieser Sippschaft, von dieser Familie. Und das ist 4. Mose, 27, 1 bis 11. Und die Töchter Zelophehads, des Sohnes Hebers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machis, des Sohnes Manasses, unter den Geschlechtern Manasse, des Sohnes Josefs, mit Namen Mahela, Noah, Holger, Milka und Tirza, kamen herzu und traten vor Mose und vor Eleazar, den Priester, und vor den Fürsten und die ganze Gemeinde vor der Tür der Hüte des Stifts und sprachen: Unser Vater ist gestorben in der Wüste und war nicht mit unter der Gemeinde, die sich wieder den Herrn empörte, in der Rotte Koras, sondern ist an seiner Sünde gestorben und hatte keine Söhne. Warum soll denn unser Vaters Name unter seinem Geschlecht untergehen, weil er keinen Sohn hat? Gebet uns auch ein Gut unter unseren Väters Brüder. So, sie sagen, unser Name wird verschwinden. Der Name unseres Vaters, weil er keinen Sohn hat. Mose brachte ihre Sache vor dem Herrn. Wahrscheinlich war dieser Fall bis danach nicht gewesen. Und der Herr sprach zu ihm: Die Töchter Zelophehadas haben recht geredet. Du sollst ihnen ein Erbgut unter ihres Vaters Brüdern geben und sollst ihres Vaters Erbe ihnen zuwenden. Und sage den Kindern Israel: Wenn jemand stirbt und hat nicht Söhne, so sollt ihr seine Erbe seinen Töchtern zuwenden. Hat er keine Tochter, sollt ihr es seinen Brüdern geben. Hat er aber keine Brüder, sollt ihr es seines Vaters Brüdern geben. Hat er nicht Vaters Brüder, sollt ihr es seinen nächsten Blutsverwandten geben, die ihm angehören in seinem Geschlecht, dass sie es einnehmen. Das soll den Kindern Israel ein Gesetz und Recht sein, wie der Herr dem Mose geboten hat. Schwester, dieses Erbrecht ist jetzt in unserem Lande noch das Herzstück. Genauso wird es gemacht. Es ist eine Lebenssituation, die auf einmal es erfordert, dass man den Herrn fragt. Dass man fragt, wie sollen wir hier vorgehen? Was sollen wir tun? Das Leben bringt Fragen. Und die kommen dann aus Herausforderungen und dann löst Gott die. Und somit ist das auch heute noch für uns, glaube ich, so eine Bestätigung. Wir haben ja in dem Sinne ja auch nicht ein Gesetzbuch, Geschwister, dass alle Lebenssituationen wie ein Gesetzbuch behandelt, mit Paragraph so und so, wenn so, dann so. Es ist doch komplizierter, unser Leben, und es bringt immer wieder neue Fragen. Und wir sollen die vor dem Herrn bringen, wir sollen die zu Gott bringen, denn er hat hier auch geantwortet, hat eine Lösung gefunden, hat den Kindern Israel diese Lösung gegeben, und die Lösung braucht die Menschheit bis heute noch. Wir lesen noch eine Besonderheit hier in Kapitel 17, Vers 14. Dann kommen nochmal die Söhne Josefs mit einer Beschwerde zu Josua. Da redeten die Kinder Josefs mit Josua und sprachen: Warum hast du mir nur ein Los und eine Schnur des Erbteils gegeben? Und ich bin doch ein großes Volk, wie mich der Herr so gesegnet hat. Da sprach Josua zu ihnen: Weil du ein großes Volk bist, so gehe hinauf in den Wald und haue ihn um, da selbst im Lande der Peresiter und der Riesen, weil du das Gebirge Ephraim, wenn dir das Gebirge Ephraim zu enge ist. Da sprachen die Kinder Josefs: Das Gebirge wird nicht Raum genug für uns sein, und es sind eiserne Wagen bei allen Kananitern, die im Tal des Landes wohnen, bei denen zu Bet-Shen und sein zugehörige Orte und bei denen zum Tal Es-Israel. Josua sprach zum Hause Josef, zu Ephraim und Manasse: Du bist ein großes Volk, und weil du so groß bist, sollst du nicht nur ein Los haben, sondern das Gebirge soll dein sein, da der Wald ist. Den hau um, und er wird dein sein bis an seinen Enden, wenn du die Kananiter vertreibst, die eiserne Wagen haben und mächtig sind. Ja, hier kommt etwas, was wir so auch kennen, Verwandtschaftsbeziehungen. Josua ist selber aus dem Stamm Ephraim. Und natürlich denkt man das jetzt so, dass sie diese Situation nutzen. So von dem, wie viel Land sie bekommen haben, kann man sich das gar nicht vorstellen, weil das ist schon ziemlich groß, was Manasse und Ephraim hier zusammen haben, und dann haben sie noch die ganze Gegend hier. Sie kommen aber und beklagen sich und sagen, wir sind so viele und haben nur eine Erbschaft bekommen, weil wir sozusagen der Stamm Josef sind, und sie wollten mehr haben. Josua wird hier nicht weich und nutzt hier keine verwandtschaftliche Beziehungen. Er bleibt dabei, und dieses Wort, das hier heißt, weil du groß bist, sollst du nicht nur ein Los haben, bedeutet nicht, dass er ihm noch ein Los gibt, sondern er bleibt bei seinem Vorschlag, der sagt, wenn ihr das ganze Los einnimmt, das ihr eigentlich habt, und die Kananiter vertreibt, dann habt ihr genug. Und dabei bleibe ich. Und wenn ihr sagt, die sind groß und haben viele eiserne Wagen, dann begründet er seine Gedanken nochmal wieder damit, dass er sagt, ihr seid ja selber. Ihr sagt ja selber, dass ihr groß seid. Dann werdet ihr das auch schaffen. Dann werdet ihr sie auch vertreiben können. Josua nutzt auch seine Position nicht und nimmt kein besonderes Erbe. Er bleibt in der Erbschaft seines Stammes Ephraim, bekommt er so wie alle anderen mitgeteilt, wie jeder so sein Erbe bekommt als ein Stammesvater, und nutzt seine Situation nicht aus. Ein geistliches Vorbild, Geschwister, dass wir zählt zu den geistlichen Gnade, so wie der Apostel Paulus das oft betont, als er sich zum letzten Mal mit den Ältesten aus dem Gebiet der Türkei in Ephesus trifft und von denen Abschied nimmt und sagt, ich weiß im Herrn, ich werde eure Gesichter niemals mehr sehen. Und dann reiht er da einiges auf, was ihm wichtig ist im Leben. Und dann kommt doch das davon und sagt, ich habe keinen Vorteil gesucht. Und das ist, um was wir kämpfen wollen, Geschwister. Diese Gnade möge Gott uns geben, dass wir das geistliche Leben, und das ist doch, was Petrus so später ermahnend an alle Verantwortliche in den Gemeinden schreibt und sagt, einige meinen, dass die Gottseligkeit zum Gewinnbringen in diesem Leben ist. Und das ist ein Irrschluss. Das ist gerade umgekehrt. Da sollte man immer wieder die Freiheit von den irdischen Gütern als die größere Freiheit schätzen und nicht die Anhänglichkeit. Hier hat Josua sich dem nicht gebeugt und ihnen einfach die Lösung gesagt, da ist genug, das Erbteil ist groß, ihr müsst es nur einnehmen, ihr müsst es nutzen, was euch gegeben ist. Geschwister, das ist auch unser geistlicher Gedanke, wir werden gleich schließen. Er teilte das Erbe auf, und wir sind ja immer noch in der Erbschaftsaufteilung, werden auch weiter noch die restlichen Stämme das durchnehmen, wie das geschah. Aber er teilt das auf, wie er will, Geschwister. Das sind Gaben. Da teilt Gott sehr unterschiedlich auf. Viel, wenig. Etliche Mal meinen wir vielleicht zu wenig, wir wollten was anderes haben. Aber da ist die Bibel sehr eindeutig. So wie er will. Und da sollte man seinen Frieden suchen darin. Aber was Gott gleich austeilt, das ist die Würde des Menschen. Und das dürfen wir auch nicht. Wir dürfen keinen Menschen weniger achten und entwürdigen. Uns wird dass es beschenkt, dass wir beschenkte Menschen sind, glaube ich, immer größer. Und wenn wir das wirklich verinnerlichen in unserem Herzen, dass wir durch die Gnade Gottes gerettet werden, das wird unserem Herzen viel Dankbarkeit bringen, Geschwister. Denn wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Und das ist das Geheimnis, was das geistliche Leben in seinem Kern hat. Denn wenn wir das immer wieder auch als das Unmögliche wahrnehmen, uns dessen klar werden, wir können das nicht, das ist eine Gnade Gottes. Geschwister, allein in dem Gebet unseres Herrn Jesus soll uns das überzeugen. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Und es ist nicht möglich. Ohne den Kelch der Gnade ist das nicht und der stellvertretenden Leiden und Sterben unseres Herrn ist das nicht möglich, dass ein Mensch gerettet wird. Somit ist das eine ganz volle Gnade, wenn wir das Heil bekommen. Wir wollen ihm dafür danken. Und wenn wir Fragen haben zum Leben, Geschwister, das ist nicht ein Gesetzbuch, die Bibel. Es ist ein Buch des Lebens. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Und dieses Leben bringt uns viele Fragen, die vielleicht bis dann noch nicht waren. Haben wir hier auch so gesehen. Aber irgendwann taucht die auf. Und dann löst Gott die. Auch für uns. Wir wollen zusammen beten und damit abschließen. Unser Vater im Himmel, danke dir für Jesus Christus, für den Heiligen Geist, für die Worte des Evangeliums. Und dass du auch Wollen und Verbringen schenkst nach deinem Wohlgefallen. Danke, dass du jeden Menschen, der zu dir ruft, nicht abweist. Danke, dass du das Rufen des menschlichen Herzens ermöglichst. Dass du den Menschen die Gnade schenkst, dass er ein Rufender wird. Wir danken dir, unser Herr Jesus, dass deine Verheißungen unwandelbar sind, dass die nicht heute Ja und morgen Nein sind, sondern in Christus ist jede Verheißung Gottes Ja und Amen. Dieses große Vertrauen, unser Herr, bitten wir für unseren Alltag, dass wir es wagen, gläubig zu leben, im Glauben zu wandeln. Amen. Ich wünsche jedem einen guten Heimweg.